Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Und dazu begrüßt Sie heute wieder Peter Kolakowski. Gerechtigkeit mit zweierlei Maß, das Rentenpaket der Bundesregierung auf dem Prüfstand, so haben wir unsere heutige Sendung genannt. Denn in diesen Minuten kommt auch das Bundeskabinett in Berlin zusammen, um das Rentenpaket von der neuen Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles zu verabschieden. Pro und Contra für und gegen das Rentenpaket, da gibt es viele Stimmen, die dafür sind, viele, die dagegen sind. Drei Experten habe ich ins Studio eingeladen und ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Mehr Geld für Mütter von Kindern, die vor 1992 geboren sind, früher in Rente gehen und höhere Erwerbsminderungsrenten. Das sind die Eckpunkte des Rentenpaketes, das heute vom Bundeskabinett bewilligt wird. Doch die guten Taten der neuen Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles kommen nicht bei allen gut an. Warum kommt nur eine spezielle Gruppe von Müttern in den Genuss höherer Rentenleistungen? Besteht bei einer Verrentung mit 63 die Gefahr einer Welle von Frühverrentnungen? Und wie soll das Rentenpaket, Nahles spricht von immerhin 160 Milliarden Euro, überhaupt finanziert werden? Darüber wollen wir diskutieren mit Arbeitsmarkt-, Sozial- und Steuerexperten. Ich darf zunächst begrüßen Lucia Schneiders-Adams, wenn Sie so nett wären, Frau Schneiders-Adams, sich kurz vorzustellen, was Sie machen.
Ja, Lucia Schneiders-Adams. Ich komme von der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands, bin dort Referentin für Sozialpolitik und mit dem Thema sehr betraut und auch sehr in der Diskussion in meinem Verband. Ich bin auch seit der Sozialwahl 2011 Mitglied in der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund und somit in dem Parlament der Versicherten in der Deutschen Rentenversicherung.
Herr Dr. Hensel.
Frank-Johannes Hensel, Diözesan Caritas-Direktor für das Erzbistum Köln. Und weil die Caritas eben von der Wiege bis zur Bahre aufgestellt ist, bin ich wahrscheinlich auch eingeladen worden, weil das, was wir sozusagen hinten zahlen, auch vorne einer einzahlen muss. Und für dieses Thema Generationen sind wir insbesondere sprechfähig in der Caritas und das werde ich hier einbringen.
Herr Steinheuer.
Rick Steinheuer, ich vertrete hier heute in dieser Runde den Bund der Steuerzahler. Und als Bund der Steuerzahler haben wir nicht nur die Steuern im Blick, sondern die gesamte Steuer- und Abgabenbelastung. Und von daher sind auch die Sozialversicherungen für uns ein Thema. Und auf die Beitragsbelastung hat das, was hier beschlossen werden soll, natürlich Auswirkungen indirekt auch auf die Steuerbelastung.
Was glauben Sie, meine Herrschaften und Damen, ich glaube Herrschaften sagt man nicht mehr, wird das Rentenpaket tatsächlich heute vom Kabinett so durchgewunken, wie es Frau Nahles auch vorhat, Frau Schneiders-Adams?
Also ich glaube schon, dass die wichtigsten Punkte eine Rolle spielen werden, ob es nicht in der einen oder anderen Sache nochmal Veränderungen geben wird. Es gab ja im Vorfeld auch schon Diskussionen um den Missbrauch der Rente mit 63. Aber ich glaube, die Punkte haben im Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Sie sind bei denen, die die Koalition bilden, mit einer hohen Identifikation verbunden und sie sind in den meisten Punkten auch sozial gerechtfertigt. Von daher denke ich schon, dass das heute so im Grunde durchgehen wird.
Herr Dr. Hensel, Sie vertreten ja auch den sozialen Anspruch, den sozialen Charakter. Sie dürften doch eigentlich mit dem Rentenpaket von Frau Nahles voll und ganz einverstanden sein.
Kann ja keiner was dagegen haben, wenn Mütter etwas bekommen. Mit anderen Worten wird es hier eher einen Streit um das Inkassoverfahren geben. Also wer zahlt das eigentlich ein und wann? Wer verantwortet das? Weil die Politiker, die das jetzt beschließen, werden ja sozusagen die Folgen nicht mehr politisch begleiten müssen, denn das wird ja alles sehr viel später so richtig zu Buche schlagen. Mit anderen Worten gibt es weniger eine Kritik an dem Ansatz, dass Mütter eine bessere Rente bekommen oder dass Menschen, die sehr lange eingezahlt haben, da auch etwas für erwarten dürfen. Das ist gar nicht die Kritik, sondern der Generationenvertrag, der hier einmal mehr belastet wird. Das ist unser Kritikpunkt. und ich bin sicher, da werden wir gleich noch drauf eingehen.
Ja, und unabhängig davon hat Frau Nahles ja etwas lax auch in einer Talkshow letzte Woche gesagt, ja, 160 Milliarden Euro, das ist finanzierbar. Jetzt, wenn man sich mal anguckt, die Modellrechnungen, die reichen zunächst mal nur bis 2017, die Frau Nahles angestellt hat, beziehungsweise im Ministerium. Und sie hat auch da Lohnsteigerungen mit eingerechnet. Also das sind im Grunde auch Luftbuchungen. Keiner weiß genau, was es dann tatsächlich kosten soll. Herr Steinheuer vom Bund der Steuerzahler, Sie heben schon kritisch Ihre Augenbrauen. Was haben Sie denn dagegen, dass Menschen besser gestellt werden, was die Rente angeht?
Dass wir was dagegen haben, kann man so allgemein vielleicht gar nicht sagen. Ich würde auch da ansetzen, wo Dr. Hinze angesetzt hat. Man muss auch mit in den Blick nehmen, wer die ganze Geschichte am Ende bezahlt. Und das wird im Wesentlichen bei der jungen Generation hängen bleiben. Und ich habe den Eindruck, dass in der ganzen Diskussion das bisher viel zu kurz gekommen ist. Mütterrente hört sich gut an, ist ja eigentlich auch gerecht, oder besser gesagt, es war bisher eigentlich ungerecht, nicht richtig nachvollziehbar, warum die Mütter, die ihre Kinder vor 92 zur Welt gebracht haben, da weniger Rente für bekommen als die Mütter, die die Kinder seit 92 zur Welt gebracht haben. Das kann man so oder so sehen, aber das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das darf man nicht machen, das soll man nicht machen. Kritisch stehen wir allerdings zu der Geschichte Rente mit 63. Das passt eigentlich nicht zusammen, wenn man die demografische Entwicklung sieht, wenn man sieht, wie sich die Rentenbezugsdauern schon verlängert haben im Laufe der letzten Jahre. Und auch wenn man mal in andere europäische Länder guckt, denen wir ja predigen, ihr müsst auch die Lebensarbeitszeit verlängern. Und wir gehen jetzt genau in die andere Richtung. Also das, denke ich, kann man durchaus kritisch sehen. Aber um zurück auf die Zahlen zu kommen, wir sprechen hier mal ganz enorme Beträge, um die nochmal in den Raum zu stellen. Gesamtkosten bis 2020 60 Milliarden, bis 2030 wird sich das weiter aufbauen auf 160 Milliarden. Und da wundere ich mich doch sehr, wenn Frau Nahles sagt, das Geld ist da. Sicher gibt es eine Menge Geld zu verteilen, aber das Geld muss eben auch reingeholt werden. Und das wird die Beitragszahler belasten, die aktuellen und die künftigen. Das wird die Steuerzahler belasten und, was vielleicht auch nicht ganz so bekannt ist, auch die aktuellen Rentner wird es auch belasten über niedrigere Rentenanstiege.
Nun haben wir ja in der Vorwahl auch die einzelnen Wahlprogramme gehabt und da stand ja auch im SPD-Wahlprogramm schon drin, dass die Rente verändert werden soll. Da war allerdings nicht oder nur kaum die Rede davon, dass die Rentner, die junge Generation, auch Abschläge hinnehmen muss. Das kam dann irgendwie erst später raus. Ist das nicht ein bisschen Schmu, was da abgelaufen ist, Herr Hensel?
Es liegt zumindest in einem langjährigen Trend, denn wenn Sie sich vor Augen halten, dass noch 1998 das Rentenniveau, das man so erwarten durfte, bei rund 70% lag, wir mittlerweile so rund, sagen wir, bei der Hälfte sind, dann wird das durch solche Beschlüsse dieser Art immer noch weiter abgesenkt. Und es ist eine ganz einfache Überlegung. Je nachdem, wie viel Sie verdienen, kommen Sie mit der Hälfte davon nachher nicht mehr aus. Also sind Sie dann in der Altersarmut. Wenn man diese Grenze, die da abgeschlagen wird, immer weiter nach unten zieht, dann haben wir ein Altersarmutsproblem und dann haben wir auch eine andere Sicht dieser Rente. Dann ist das nachher nur noch eine Art Grundabsicherungsidee für weite Teile der Bevölkerung und nur die, die sagen wir, höhere Löhne hatten, werden noch tatsächlich sowas wie eine Lebensleistungskomponente darin entdecken können. Alle anderen fallen unter sozusagen ein kritisches Niveau. Das ist ein Weg, der schon länger beschritten ist. Dem wird entgegengearbeitet mit so Kapitalsäulen, die dann staatlich subventioniert werden. Aber die Idee, ein durchgehendes Umlageverfahren zu machen oder besondere Leistungen auch mit anderen Einkunftsarten, zum Beispiel Steuer, zu finanzieren, wie die Mütterrente, wäre eine unserer Forderungen. Das ist eine Leistung, die, wenn sie bejaht wird, alle angeht und nicht nur die, die da einzahlen. Oder für die Leistung, die jetzt ausgeschüttet wird, wurde ja nie eingezahlt. Mit anderen Worten, muss man die Einkunftsarten verbreitern und nicht nur die abhängige Beschäftigung belasten. Interessanterweise treffen sich da sozusagen die Arbeitnehmer mit den Arbeitgebern, weil wenn das nicht alles nur auf die Lohnkosten schlägt, sind ausgerechnet diese beiden Gruppen mal in einem Boot.
Frau Schneiders-Adams von der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Ich erinnere mich ja, dass Herr Müntefering, damals Parteivorsitzender, auch mal Bundesarbeitsminister, jahrelang ja die Rente mit 67 gepredigt hat. Herr Steinbrück hat sogar gesagt, ja, er kann sich vorstellen, sogar mit 70 noch zu arbeiten. Und Herr Müntefering hat ja auch deutlich Kritik an dem Konzept von Frau Nahles geübt. Also hat gesagt, das geht eigentlich gar nicht, also die Leute früher in Rente zu schicken. Die Gewerkschaften haben ja damals auch massiv gewettert gegen Müntefering. Also haben gesagt, also mit 67 in Rente gehen ist eigentlich viel zu spät. Das heißt, das, was Frau Nahles jetzt macht, entspricht doch eigentlich auch ihren Vorstellungen. Müsste eigentlich ihren Vorstellungen entsprechen, früher in Rente zu gehen.
Ich möchte zunächst noch mal, bevor ich darauf antworte, noch mal meinem Vorredner zustimmen. Das finde ich eigentlich ist das Manko dieses ganzen Paketes, die Frage der Altersarmut, die wir ja auch in unserem Modell mit der Sockelrente ansprechen, die wird im Moment noch gar nicht berührt. Von daher liegt eigentlich noch richtig was vor uns. Die ganze Diskussion um die Rente mit 63, also ich finde, es ist eigentlich eher ein Randthema. Da gibt es irgendwas, was man verstehen kann in der Realität, aber ich glaube auch, sie wird überbewertet. Also erstmal muss man ja sehen, wir haben die Rente, die abschlagfreie Rente mit 45 haben wir schon. Dafür gibt es hohe Voraussetzungen. 45 Beitragsjahre zu erreichen, ist eine hohe Voraussetzung. Das heißt, bei den Männern sind das weniger als 50%, die das erreichen. Bei den Frauen schätze ich mal weniger als 10%. Es betrifft eine kleine Gruppe, die lange gearbeitet hat. Da ist natürlich immer die Frage der Gerechtigkeit. Das kann man so oder so sehen. Bei der Rente mit 43, die da jetzt kommt, muss man ja sagen, das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Da steigt ja das Rentenalter bis auf 45 an. Das ist ja jetzt gar keine abschlagfreie Rente mit 45 Beitragsjahren, sondern das Rentenalter geht parallel hoch und wir sind ja auch in der Rechtsschutz-Sozialberatung tätig. Ich glaube, wir werden da in demnächst ganz viele Anfragen haben, ja, wann kann ich denn jetzt mit in Rente gehen, abschlagfrei? Also das, glaube ich, wird noch gar nicht gesehen und ich glaube, das betrifft eher eine kleine Gruppe. Wo wir ein Problem haben, ist auf der einen Seite, grundsätzlich ist es ja richtig, dass man sagt, man soll länger arbeiten, aufgrund der höheren Lebenserwartung. Aber wo wir ein großes Manko haben, ist bei den Arbeitsplätzen für Ältere. Immer noch ist es bei den Firmen so, dass das eigentlich Ältere dann doch sehr schnell outgesourced werden, um das mal so zu sagen. Die Frage ist, wie schafft man das, so lange zu arbeiten? Gerade jetzt gibt es eine große Diskussion um Stress, um Burnout. Also da muss man eine Menge tun. Von daher ist es natürlich verständlich, dass die, die sehr lange erwerbstätig waren, gesagt haben, so jetzt ist aber auch nochmal gut. Aber wie wir das hinkriegen, die, die es wirklich nötig haben, da auch einen Zugang zur Rente zu verschaffen, die sie nicht in Armut treibt. Das wird eine große Frage in Zukunft sein und die wird mit diesem Paket allein auch nicht gelöst.
Herr Steinheuer, das ist ja auch einer der Kritikpunkte des Rentenpaketes. Früher in Rente gehen, sich vielleicht schon mit 61 arbeitslos melden, um dann die volle Rentenleistung zu bekommen. Sie schütteln so mit dem Kopf, Frau Schneiders-Adams. Die Kritik ist ja heute auch nochmal von Sozialexperten auch in verschiedenen Medien geäußert worden. Was befürchten Sie denn, wenn tatsächlich diese Möglichkeit besteht, sich mit 61 in die Arbeitslosigkeit abzumelden, 2 Jahre ALG II zu bekommen und dann die volle Rentenleistung zu bekommen?
Ob es die Fälle massenhaft geben wird, weiß man nicht, aber zu befürchten ist es in der Tat. Frau Schneiders-Adams hatte ausgeführt, dass es nur eine sehr geringe Zahl überhaupt geben wird, die die Voraussetzung erfüllen wird. Das bleibt abzuwarten. Also der Gesetzentwurf, so wie er vorliegt, der stellt natürlich hohe Anforderungen. Man muss die 45 Jahre zusammenbekommen in der Rentenversicherung. Wenn man mal schaut, wann viele inzwischen erst anfangen zu arbeiten, dann werden das viele nicht zusammenbekommen mit den 45 Jahren. Aber man muss ja auch sehen, das ist eine Regelung, die betrifft nur Geborene, die vor Menschen, die vor 64 geboren sind, genau genommen vor 53 eigentlich, wenn man im vollen Umfang profitieren möchte. Und dann wird es wieder abgeschmolzen bis 63 und die Jahrgänge danach, die werden diese Rente ab 63 gar nicht beanspruchen können. Wir sprechen hier also über Menschen, die durchaus früher als heute in Arbeit gegangen sind. Es werden Kindererziehungszeiten bis 10 Jahre angerechnet. Es werden Zeiten des Arbeitslosengeldes Bezuges angerechnet, Krankengeldbezugszeiten. Also es werden schon etliche in Anspruch nehmen können. Die Kosten werden sich, die Regierung rechnet mit ungefähr 2 Milliarden Euro im Jahr, 2030 3 Milliarden Euro im Jahr, das können gut auch mehr werden. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn es mal wieder eine konjunkturelle Delle gibt und die Betriebe vor der Frage stehen, wir müssen Personal abbauen, dass man dann vielleicht die Älteren in den Blick nimmt und sich ein bisschen damit tröstet, so schwer trifft es die ja gar nicht, so hart trifft es die gar nicht, 2 Jahre Arbeitslosengeld und danach dann die Rente mit 63. Also das kann man sich schon ausmalen, dass das für diese Zwecke ausgenutzt werden könnte. Und wie man das verfassungskonform verhindern möchte, da fehlt mir im Moment noch die Fantasie. Also offensichtlich auch der Arbeitsministerin. Das Problem hat sie erkannt, hat gesagt, im Gesetzgebungsverfahren sollte man da vielleicht noch mal drüber nachdenken. Aber einen konkreten Vorschlag hat sie nicht gemacht. Also das Problem scheint tatsächlich zu existieren und nicht so leicht zu lösen zu sein.
Ja, wie sieht es denn dann aus mit der Nachweispflicht der künftigen Rentner? Wer hat 45 Jahre gearbeitet und wer war in Arbeitslosigkeit? Wie lange? Auch da scheint es offenbar noch ein Nachweisproblem zu geben. Die Rentenversicherung weiß offenbar nicht genau über die Lebensbiografien der Menschen Bescheid. Könnte sich da auch ein Problem ergeben?
Also ich denke, in vielen Fragen ist es ganz klar. Also was Beitragsjahre sind, ist das, wo man in die Rentenversicherung eingezahlt hat aus Erwerbsarbeit. Was relativ klar ist, sind die Kindererziehungszeiten, Kinderberücksichtigungszeiten. Das ist dokumentiert. Das, was ich bisher verstanden habe, gibt es anscheinend ein Problem bei der ganzen Frage Arbeitslosigkeit. Arbeitslosengeld wird eingezahlt aus der Arbeitslosenversicherung. Das dürfte auch relativ klar sein. Aber früher gab es noch mal andere Anrechnungszeiten für Arbeitslosenhilfe. Und das scheint ein Problem zu sein, dass man das nicht richtig auseinanderhalten kann. Da muss man dann schauen, wie man damit umgeht.
Herr Dr. Hensel?
Es wird sicher die Bürokraten beschäftigen, denn man muss irgendwie jetzt zeigen, dass man mit 18 angefangen hat einzuzahlen. Das sind ja schon auch nicht die Massen, muss man sagen. Und dann irgendwie durchgängig mit ein paar Ausnahmetatbeständen. Ich vermute mal, wenn man das wirklich will, kriegt man das hin. Es ist eine politische Entscheidung zu sagen, wir wollen 45 Beitragsjahre belohnen oder hervorheben. Ich habe auch Verständnis dafür, dass jemand, der 45 Jahre eingezahlt hat, und das sind ja oft Beschäftigungsverhältnisse in Berufen, bei denen die 65 ohnehin schwerer zu erreichen ist. Wir reden ja hier nicht über die, die im Stuhl am Schreibtisch sitzen. Darum kann ich mir vorstellen, wenn man politisch das will, dann wird es auch nicht an solchen Fragen scheitern, dass man das schlecht nachweisen kann. Dann wird man da Mittel und Wege finden.
Herr Steinheuer. Verharmlosen sollte man es trotzdem nicht. Im Bereich der Rentenversicherung sprechen wir von der Massenverwaltung. Da sind sehr, sehr viele Fälle zu bearbeiten. Und wenn da bestimmte Daten bisher gar nicht vorliegen und die einzeln eingeholt werden müssen, dann wird das schon ein hoher bürokratischer Aufwand. Man versucht sich zu behelfen mit einer Versicherung an Eidesstatt, die Versicherten dann abgeben sollen, dass sie zu bestimmten Zeiten Arbeitslosengeld bezogen haben. Also ob das der Weisheit letzter Schluss ist, also es scheint mir eher ein Akt der Verzweiflung zu sein. Da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Wir wollen weiter darüber nachdenken nach den Nachrichten. Die folgen gleich mit dem Neuesten aus Deutschland und der Welt. Danach begrüßt sie wieder Lucia Schneiders-Adams, die Referentin für Sozialpolitik bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands, KAB, Dr. Frank-Johannes Hensel, Direktor des Diözesan Caritas-Verbandes für das Erzbistum Köln, und Rick Steinheuer, Vorstandsmitglied des Bundes der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen und Experte für Sozialrecht. Gerechtigkeit mit zweierlei Maß, das Rentenpaket der Bundesregierung auf dem Prüfstand. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, noch einmal meine Studiogäste vorstellen. Lucia Schneiders-Adams, Referentin für Sozialpolitik bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB. Dr. Frank-Johannes Hensel, Direktor des Diözesan Caritas-Verbandes für das Erzbistum Köln. Und Rick Steinheuer, Vorstandsmitglied beim Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen und Experte für Sozialrecht. Ja, Frau Nahles, gerade auf der Pressekonferenz hat nun gesagt, dass das Rentenpaket im Kabinett beschlossen worden ist. Wir haben nun einige Reaktionen auch für von der Opposition. Zunächst spricht Frau Künast. Wir versuchen mal reinzugehen und ein bisschen mitzuhören.
Was tun gegen Wirtschaftsspionage? Snowden neu hat uns ja darauf hingewiesen, dass die USA systematisch wirtschaftliche Entwicklungen und Errungenschaften ausspioniert und natürlich auch was tun für den Datenschutz der Bürgerinnen und Bürger. Und ehrlich gesagt, die Rente mit 63 würde bei uns nicht gehen.
Aber weil nach wie vor Angela Merkel das Sagen hat, werden die allermeisten Vorhaben der Opposition heute zumindest wohl kein Gehör finden.
Ja, soweit also zumindest Frau Künast ganz kurz mit der Rente mit 63. Also die Pressekonferenz von Frau Nahles ist offenbar schon zu Ende. Rentenpaket ist beschlossen. Großes Aufatmen bei der Großen Koalition. Wir haben ein bisschen schon über die Knackpunkte gesprochen, auch über die Nachweispflichten. Alle reden ja momentan auch schon seit längerem von Altersarmut. Von daher ist es doch eigentlich von Vorteil, nochmal die Frage, wenn jetzt die Renten erhöht werden, dann müssen die Leute später, wenn sie dann eine geringe Rente haben, nicht dann zum Amt gehen, Herr Steinheuer. Das wäre doch eigentlich auch in Ihrem Sinne.
Also einmal muss man ja festhalten, die Renten werden nicht für alle erhöht. Für bestimmte Gruppen werden sie erhöht. Die Rentner zahlen teilweise selbst, dadurch, dass über die Rentenformel, das sind komplizierte Rechenschritte, aber man kann es schon vorrechnen, dass das Rentenniveau sinken wird, durch die Beschlüsse und das Rentenniveau allgemein eben dadurch sinken wird, das Problem der Altersarmut sich tendenziell sogar eher verschärfen wird, wenn wir mal von den profitierenden Müttern absehen. Und vor allem muss man ja auch sehen, man überfrachtet die Rentenversicherung, wenn man sagt, allein über die Rentenversicherung wollen wir das Problem Altersarmut lösen. Die Versorgung im Alter, die ruht ja auf vielen Säulen. Die Rentenversicherung ist eine davon. Es gibt die betriebliche Altersversorgung, die in manchen Bereichen erhebliches Gewicht hat. Es gibt die private Altersvorsorge, die seit langer Zeit gepredigt wird und die viele auch betreiben. Stichwort Riester-Rente. Dafür müssen die Menschen ja auch Luft haben, dort überhaupt noch privat auch noch fürs Alter vorsorgen zu können. Und wir haben natürlich vor allem auch noch die Grundsicherung im Alter. Und die Grundsicherung ist eigentlich die, ja, Säule ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die Grundsicherung ist der Bereich, wo man dann wirklich auch auf die Bedürftigkeit abstellt. Die Rentenversicherung entwertet man meines Erachtens, wenn man über die Rentenversicherung allein den Anspruch hat, das Problem Altersarmut zu bekämpfen. Es wird aus welchen Gründen auch immer viele Menschen geben, die nur begrenzt in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Und wenn man sagt, selbst für den Letzten müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass der noch seinen Lebensunterhalt aus dieser Rente dann bestreiten kann, entwertet man die Rentenversicherung. Die Menschen erwerben in der Rentenversicherung Ansprüche über das, was sie eingezahlt haben. Und je mehr ich in die Rentenversicherung hinein verfrachte an Leistungen, die ich vor dem Hintergrund Altersarmut da einbaue, reduziere ich die Leistungen für das, wofür ich eigentlich eingezahlt habe, über die Beiträge. Also da sehe ich eine große Gefahr. Und auch die Rentenversicherung selbst wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen, so eine Art zweites Sozialamt zu werden, Bedürftigkeit überprüfen zu müssen. Das ist auch richtig. Die Rentenversicherung ist eine Versicherung, da habe ich Ansprüche erworben und da haben Bedürftigkeitsprüfungen unseres Erachtens eigentlich nichts verloren. Dafür ist die Grundsicherung da.
Deshalb hat man ja auch die private Altersvorsorge so sehr propagiert oder forciert. Sie haben gesagt, es haben viele abgeschlossen. Ich möchte ein bisschen Wasser in den Wein gießen, Herr Steinheuer. Zwar haben viele abgeschlossen, aber wer die Beiträge von den Beitragszahlern tatsächlich auch bedient, also wer dann tatsächlich auch regelmäßig einzahlt, darüber gibt es leider überhaupt keine genauen Zahlen. Also man spricht von teilweise 17, teilweise 20 Millionen abgeschlossenen Verträgen. Ich denke, dass Frau Schneiders-Adams auch eine Befürworterin der zweiten Säule der Alterssicherung ist. Aber auch Sie müssen sich natürlich fragen, Altersarmut, wie kann ich dem vorbeugen, wenn mir gar nichts übrig bleibt für die private Altersvorsorge?
Also zunächst muss man ja sehen, dass die Rentenversicherung das das Sicherungssystem im Alter ist, und von daher muss man schon sehen, dass man die das Rentenniveau stabil hält, dass man schaut, auch wenn in der Rentenversicherung selber jetzt keine Armutssicherung so drin ist, trotzdem muss man natürlich sehen, dass ein Großteil der Versicherten, die Beiträge eingezahlt haben, auch eine Rente bekommen, von der sie im Alter leben können. Und das ist ja das große Problem, was in Zukunft, was auf uns zukommen wird. Wir haben heute einen hohen Niedriglohnsektor. Ein Viertel der Beschäftigten arbeitet zum Niedriglohn, und wenn man da vom Niedriglohn sehr lange einzahlt, dann erhält man eben keine armutsfeste Rente im Alter. Das ist ein großes Problem. Da wird dann zwar immer gesagt, die Rente kann da nicht alles beheben, aber dann bitteschön muss man auch so konsequent sein und dafür eintreten, dass es Löhne gibt, von denen man jetzt und dann eben auch im Alter leben kann. Da ist das Stichwort Mindestlohn drin, da ist das Stichwort Tariflöhne drin. Da muss man da auch konsequent sein und da etwas tun. Eine weitere Frage ist natürlich die ganze Frage bei den Frauen auch mit Kindererziehung, Teilzeitarbeit, und auch da muss es natürlich einen Weg geben, das ist ja eine Arbeit, die ist gesellschaftlich notwendig, dass man im Alter zu einer armutsfesten Rente kommt. Was da dann im erstens wird dieses Problem im Rentenpaket nur unzureichend angegangen, und zwar nur für bestimmte Gruppen, wie mein Vorredner jetzt schon gesagt haben. Bei der Mütterrente, ich mag das Wort eigentlich nicht so, ist Rente für Erziehungszeiten. Da muss man natürlich sagen, dass die heutige Frauengeneration, also die alleinstehenden Frauen über 65, da leben 14% mit einem Nettoeinkommen von unter 750 Euro. Und das sind natürlich vielfach Frauen, die nicht erwerbstätig waren aufgrund von Kindererziehungszeiten. Von daher wird es hier natürlich schon ein Stückchen helfen. Dann haben wir den Punkt Erwerbsminderung, Erwerbsminderungsrenten. Die sind in den letzten 10 Jahren dermaßen in den Keller gegangen, sodass sie heute nicht mehr armutsfest sind.
Also im Schnitt 600 Euro kriegt man Erwerbsminderungsrente. Jetzt soll es 40 Euro mehr werden. Davon kann man aber auch nicht leben.
Es ist zumindest erstmal ein Zuschlag. Dann gibt es ja noch den zweiten Punkt. Und zwar sollen die 4 Jahre, bevor man in Rente geht, da nimmt man an, dass die schlecht bewertet werden, weil man schon krank ist. Die sollen eventuell aus der Bewertung herausgenommen werden. Das wird auch ein Punkt sein, die zu erhöhen. Ob das ausreicht zur Armutsvermeidung, weiß ich auch nicht. Aber zumindest wird es diese Renten stabilisieren. Und das sind schon mal Punkte, die sind richtige Schritte auf dem Weg hin. Aber ansonsten steht im Koalitionsvertrag natürlich zur Armutsvermeidung wenig drin, beziehungsweise das, was drin steht, scheint mir sehr auch mit bürokratischem Aufwand verbunden zu sein. Und vor allen Dingen ist ja die große Frage, es sind ja vor allem die, die eben nicht die durchgehenden Erwerbsbiografien haben, die Lücken in ihrer Erwerbsbiografie haben oder hohe Arbeitslosenzahlen, die sind auch von dieser solidarischen Lebensleistungsrente, wo man dann auch wieder 40 Beitragsjahre haben muss, um da von zu profitieren, die sind davon wieder ausgeschlossen. Von daher ist dieses Problem, muss nochmal ganz neu angegangen werden, und das ist noch eine große Aufgabe.
Wobei man ja nicht jetzt nur, was Altersarmut angeht, die Schuld jetzt den Beitragszahlern oder den Bürgern geben kann, sondern eigentlich haben alle etablierten Parteien auch eine Mitschuld daran. Ich möchte daran erinnern, die SPD damals mit dem 624-Mark-Gesetz, das wurde dann zeitweise abgeschafft. Dann gab es die 400-Euro-Jobs, und obwohl Sozialverbände, auch die KAB, auch der DGB, auch der Sozialverband VDK immer wieder davor gewarnt haben, dass diese Minijobs eben ausgenutzt werden, wurde unter der damaligen CDU-CSU-FDP-Koalition die Grenze sogar angehoben. Also auf der einen Seite natürlich wunderschön für die Statistik, aber keiner hat sich so richtig Gedanken machen wollen in der Politik, dass das zulasten dann eben der Altersarmut geht. Denn was bekommt man, wenn man 400-Euro-Job hat, dann an Rentenleistung raus? Eigentlich tendiert das doch gegen null. Also auch für den Steuerzahlerbund müsste das eigentlich ein Thema sein, dass da eigentlich so gut wie keine Steuern anfallen und die Arbeitgeber eigentlich einen schönen Reibach machen, indem sie 3 Minijobs anbieten, aber keine Festanstellung. Steinheuer.
Also allein über den Minijob wird man mit Sicherheit keinen auskömmlichen Rentenanspruch erwerben können, das ist klar.
Aber die steigen ja an, die Minijobs, auch die Zahl der Minijobs kontinuierlich. Also,
ja, also man hat ja schon ein bisschen was gemacht in dem Bereich. Sozialversicherungspflicht besteht ja oder Beitragspflicht besteht ja im Bereich der Kranken- und der Rentenversicherung, wenn auch nicht ganz mit dem vollen Beitrag, aber in die Rentenversicherung immerhin 15%. Und jetzt hat man ja auch noch diese neue Regelung eingeführt, dass der Normalfall ist, dass der Arbeitnehmer auch noch aufstockt auf den vollen Beitrag und nur wenn er ausdrücklich dem widerspricht, es bei dem Pauschalbeitrag von 15% verbleibt. Aber klar, Sie haben recht, allein durch den Minijob kann man keinen auskömmlichen Rentenanspruch erwerben. Es sieht anders aus, wenn man den Minijob noch als Zweitjob hat, so wie es ja eigentlich in der Konstruktion, der ursprüngliche Gedanke ja eigentlich auch war, dass es eben der klassische Nebenjob ist, wo man den Menschen ermöglichen möchte, dass da auch netto möglichst viel dann bei rauskommt. Aber jetzt in der Diskussion hier des Rentenpakets, ob wir da jetzt noch die Minijobs mit reinpacken sollten in die Problematik, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Also es hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Zahl der sogenannten prekären Arbeitsverhältnisse wächst und dazu gehören natürlich auch die Minijobs. Frau Schneiders-Adams von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, die Befürworter der Minijobs waren ja unter anderem auch angetreten und haben gesagt, wir wollen im Grunde Menschen den Zugang zum regulären Arbeitsmarkt ermöglichen. Das ist, muss man einfach so sagen, kläglichst gescheitert zulasten der Sozialkassen, zulasten auch der Steuerzahler und zugunsten eigentlich nur der Arbeitgeber.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also neuere Studien zeigen eigentlich, diese Brückenfunktion der Minijobs, die gibt es nur in Einzelfällen. Ein Großteil der Frauen, die oft ja nach der Kindererziehungsphase mit wenigen Stunden, um eben Kinder und Beruf zu vereinbaren, dort wieder einsteigen, die bleiben über sehr lange Jahre in diesen Minijobs. Und diese Klebefunktion, wie die Wissenschaft das nennt, das führt dann eigentlich dazu nachher, dass sie dann auch nicht genug in die Rentenkasse einzahlen und dann geringe Renten haben. Von daher ist die Frage, das ist ja, Minijobs ist ein Thema des Equal Pay Day dieses Jahr im März und von daher ist eine Forderung, die Sozialversicherungspflicht ab der ersten Mark, ab dem ersten Euro, noch ab dem ersten Mark haben wir vor 20 Jahren haben wir schon diese Forderung gestellt. Und sie ist immer noch aktuell und grundsätzlich muss man doch sagen, wir brauchen eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Teilzeitarbeit, mit mehr Stunden, sodass also auch dort für die Rentenkasse, für die Alterssicherung was hineinkommt. Was man auch noch sagen muss bei den Minijobs, auch das ist ein Stück Ausbeutung. Über 80% der Minijobs werden liegen unter dem Niedriglohn. Das heißt, wenn man die vernünftig bezahlen würde, lägen viele Minijobs im sozialversicherungspflichtigen Bereich.
Herr Dr. Hensel, die Kritik an der Politik, egal ob es jetzt Rot-Grün oder Schwarz-Gelb, es geht ja sogar noch weiter. Denken wir an die Diskussion um die Senkung der Rentenbeiträge. Also ich möchte da gerne Ulrike Mascher vom Sozialverband Deutschland zitieren, die eindringlichst davor gewarnt hat, die Rentenbeiträge zu senken. Wie kann eine Bundesregierung überhaupt auf die Idee kommen, die Rentenbeiträge zu senken vor dem Hintergrund drohender Altersarmut?
Ja, weil die im Augenblick betroffen sind, auch die sind, die jetzt wählen. Und wenn man dann vollmundig etwas der sozusagen jetzt Rentengeneration verspricht, dann möchte man das ja auch umsetzen. Also tatsächlich, wir sprechen hier über ein ganz wichtiges Thema. Was schafft denn Altersarmut? Und das sind schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse. Das ist ein Sektor, der enorm gewachsen ist in Deutschland. Es grassiert sozusagen der Niedriglohnsektor. Es sind sogar staatliche Versorgungssysteme so unterausgestattet, dass beispielsweise im Bereich der offenen Ganztagsschule weit überwiegend über solche Minilohnverhältnisse gearbeitet wird. Also eigentlich ein Unding, wenn wir das denn schon zu einem gesellschaftlichen Element machen, Kinder den ganzen Tag in der Schule zu halten, damit die Eltern dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das kann man schon so erstmal etwas kritischer betrachten. Aber wenn man es tut, dann muss man es auch vernünftig ausstatten. Die, die dort arbeiten, werden überwiegend keine vernünftigen eigenen Rentenansprüche aufbauen können. Und damit ist die Altersarmut alleine durch so eine Entscheidung schon wieder vorprogrammiert. Ich habe große Sorgen, dass es zu einer Entsolidarisierung kommt mit dieser Idee, dass man, wenn man arbeitet, sich im Alter ein vernünftiges Rentenniveau auch verdient hat und einem das auch zusteht. Das gerät zunehmend unter die Räder und damit auch dieser Solidargedanke.
Gerechtigkeit mit zweierlei Maß, das Rentenpaket der Bundesregierung auf dem Prüfstand. Ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich begrüßen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Peter Kolakowski und im Studio habe ich Lucia Schneiders-Adams, Sozialexpertin bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB, Dr. Frank-Johannes Hensel, der Direktor des Diözesan Caritas-Verbandes für das Erzbistum Köln, Ulrich Steinhoher, Vorstandsmitglied des Bundes der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen und auch Experte für Sozialrecht. Ja, Herr Dr. Hensel, Ihnen brennt ein Aspekt besonders auf den Nägeln, den Sie schon vor dem Wort um 11 anmerken wollten. Jetzt haben Sie das Wort.
Wenn das Rentenniveau weiter sinkt, und das ist durch die heutigen politischen Entscheidungen ja schon berechenbar absehbar, nämlich auf unter 44% dann im Jahr 2030, dann geht ein Gedanke mehr und mehr verloren. Das ist der, dass die Rente eine Lebensstandardabsicherung gemäß den eingezahlten Beträgen ist. Wenn das nicht mehr der Fall ist, weil ganz viele nicht mehr mit 44% auskommen können, dann ist das im Wesentlichen nur noch eine Grundsicherung. Und das wird sich auch bahnbrechen in der ganzen Wahrnehmung dieses Rentensystems, dass man da so eine Art soziale Bodenabsicherung hat und alles andere muss eben aufgestockt werden über Betriebsrenten, über andere Kapitalstockideen, die auch gerne staatlich subventioniert werden. Riester-Rente ist schon ein solches Modell, wo also unser Land Geld hineinsteckt, damit dann in der Finanzdienstleistungsbranche verdient wird, angelegt werden kann und auch Provisionen abkassiert werden. Also alles raus aus diesem Solidartopf. Es wird eher individualisiert. Der Gedanke, dass da ganze Generationen füreinander eintreten, gerät in den Hintergrund. Und meine Sorge ist, mit Absinken des Rentenniveaus wird das ganze Rentensystem entwertet, werden auch die Leute, die da hineingezahlt haben, das als entwertet erleben. Und darum wird man herausgehen aus der Überlegung, das zu einem großen System zu machen, sondern dann sind wir bei einer sozialen Grundsicherung gelandet. Ich finde, das ist das Aufgeben eines sehr guten Gedankens. Und das Dolle ist noch, dass die nächste Generation das erst realisieren wird, weil die es sich dann nicht mehr wird leisten können, so viel einzahlen, damit so wenig rauskommt.
Aber wenn Sie jetzt von 44% sprechen, Herr Hensel, ich kann mich erinnern, Frau Schneiders-Adams, Sie haben gerade vor dem Wort um 11 noch gesagt, die gesetzliche Rente ist eine sichere Rente. Wie haben Sie das denn gemeint? Also was ist daran so sicher? Ich meine, Herr Blüm hat auch gesagt, die Rente ist sicher. Unter welchen Aspekten ist diese Rente sicher?
Also ich denke nicht, und da kann ich meinem Redner nur zustimmen, es geht nicht um die individuelle Höhe der Rente. Die kann sein, dass sie, oder es besteht die Gefahr, dass sie eben zu niedrig ist. Und sie ist insbesondere für die zu niedrig, die eben wenig nicht lange eingezahlt haben, mit durchbrochenen Erwerbsbiografien, mit Niedriglohn. Also da verschärft sich ja das Problem nochmal, weil da einfach schon jetzt der Lebensstandard so niedrig ist und dann im Rentenalter natürlich völlig unter Grundsicherung gerät. Was ich wohl glaube, und das ist die Frage des Solidaritätsgedankens, den ich hier nochmal bestärken möchte. Wenn uns eins die Finanz- und Wirtschaftskrise doch gezeigt hat, dann heißt es doch, dass soziale Sicherung im Grunde nur im Umlageverfahren, also wenn Generationen, wenn Menschen füreinander einstehen, wenn man alle mitnehmen will, das ist eigentlich das, was trägt. Was wir doch festgestellt haben, ist, dass gerade vor dem Hintergrund der Finanzkrise die ganzen privaten Fonds und Pensionsfonds sehr stark an Wert verloren haben durch die Finanzkrise. Und das, was viel zu wenig diskutiert wird, inwieweit diese private Anlage für die soziale Sicherung selber auch diese Finanzkrisen hochtreibt. Das wird zum Beispiel gar nicht diskutiert. Von daher ist doch den Stand, den wir im Moment haben, dass wir ein Beschäftigungssystem haben, wo es zwar Lücken gibt, Stichwort Niedriglohnbereich, aber sonst ein hohes Beschäftigungsniveau, wo Beiträge gezahlt werden, wo zusätzlich über Steuerzuschüsse das Ganze stabilisiert wird und im Umlageverfahren, dass eine Generation für die andere einsteht, das doch das ist, was eigentlich zusammenträgt. Und das müssen wir stabil halten. Und da müssen wir sehen, dass auch mehr mit einbezogen werden. Also zum Beispiel mehr Einkommensarten, nicht nur Erwerbseinkommen, das ist eine, aber auch mehr Menschen. Da denke ich an die ganzen Selbstständigen, die überhaupt nicht drin sind, oder auch an die Beamten. Also das sind, wenn man das verbreitert, dann ist das, kann das zu einem sehr stabilen System werden. Und da muss man schauen, wie man das Rentenniveau vernünftig hält und was man mit denen macht, die eben in der Vergangenheit oder auch in Zukunft von geringen Einkünften betroffen sind.
Herr Steinheuer.
Ja, also daran anknüpfend, ich sehe auch, dass hier ein Akzeptanzproblem droht, wenn das Rentenniveau zu tief sinkt. Die Menschen zahlen einen großen Teil ihres Lohns ein in die Rentenversicherung und wenn es am Ende nicht für eine auskömmliche Rente reicht, sondern ich trotzdem nur die Grundsicherung bekomme, dann haben wir ein Akzeptanzproblem. So weit darf es für die Masse der Beitragszahler mit Sicherheit nicht kommen. Es wurde ja gerade angesprochen, das Umlageverfahren. Das ist hier ein Problem, auch im Zusammenhang mit der Akzeptanz. Das Umlageverfahren an sich würde ich nicht als Problem bezeichnen. Aber man muss sich einer Sache bewusst sein. Die aktuellen Beiträge, die eingezahlt werden, die werden ausgegeben für die aktuellen Rentner. Das Geld ist also weg. Und es verleitet ein bisschen dazu, wenn jetzt mal Rücklagen da sind, dass man diese Rücklagen verfrühstückt und in Leistungsverbesserungen, für Leistungsverbesserungen ausgibt, wie eben jetzt Mütterrente, Rente mit 63 und so weiter. Wenn wir aber zurück auf die Akzeptanzproblematik kommen, da muss ich ja langfristiger denken. Ich muss an die Beitragszahler denken, die jetzt jung sind, die über Jahrzehnte noch einzahlen müssen und daran denken, was diese jungen Beitragszahler irgendwann für eine Rente erwarten können. Und vor den Rentenbeschlüssen war ja schon absehbar, gibt es ja genaue Berechnungen, dass der Beitragssatz relativ kurzfristig steigen wird auf 21,5%. Also das, was aktuell in der Diskussion war oder eigentlich nach dem Gesetz vorgesehen war, die Beitragssenkung, die wäre ja nur für einen sehr vorübergehenden Zeitraum gewesen. Schon in 10 Jahren wären wir beim Beitragssatz schon über den 20% gewesen, 2013 über 21% und dann wären wir so bei Richtung 22% gewesen. Und das ist eigentlich ein Niveau, wo man sagen muss, so, das ist das, was man noch zumuten kann. Und jetzt die zweite Seite, das Rentenniveau. Es klang eben schon an, wir sind bisher noch bei knapp 48%. Schon vor den Rentenbeschlüssen war absehbar, dass das abschmilzt bis 2030 auf und weit unter 45%. Das heißt, deutlich steigende Beitragssätze und gleichzeitig sinkendes Rentenniveau. Und da satteln wir jetzt noch drauf. Wir weiten Leistungen für die aktuelle Rentnergeneration aus oder für die rentennahen Jahrgänge. Die werden profitieren. Teilweise zumindest, aber die jungen Beitragszahler, die werden belastet einmal über höhere Beitragssätze und über ein noch stärker sinkendes Rentenniveau. Und da sehe ich ein Riesenproblem vor dem Hintergrund Generationengerechtigkeit und eben auch Akzeptanz des Rentenversicherungssystems.
Frau Schneiders-Adams, haben Sie eine Antwort auf die Frage eines 25-Jährigen, der mit Rentenabschlägen später mal leben muss, obwohl er ganz lange ganz viel gearbeitet hat?
Also die Frage, und da beißt sich die Katze ja in den Schwanz derzeit, wenn wir heute Leistungen verbessern, und das ist ja die Voraussetzung, dass wir zu einem höheren Rentenniveau kommen, ob das in wie das gehen kann, das muss man schauen. Aber wenn wir Leistung verbessern, dann wird sich das auf den Beitrag auswirken. Also von daher muss man natürlich schauen, Beitragssätze nicht zu hoch werden zu lassen. Aber wir müssen schlichtweg auch damit rechnen, wenn wir ein ordentliches Rentenniveau haben wollen, ordentliche Leistungen haben wollen, dann wird es auch an den Beitragssatz gehen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man Leistungserhöhungen, wie jetzt zum Beispiel die Erhöhung der Kindererziehungszeiten, systemgerecht finanziert. Kindererziehungszeiten sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die müssen über Steuern finanziert werden. Und das ist auch der dickste Batzen jetzt im Rentenpaket. Auch da würde sich einiges umverteilen. Zumindest würde der Beitragssatz nicht dermaßen steigen, wie er das jetzt tut. Also da ist nochmal eine Frage, was ich eben schon gesagt habe, wer zahlt ein, wer kommt mit rein? Und da kann man einfach nur sagen, wenn man das Rentensystem stabil halten will, da muss man schauen, und das zeigt ja im Moment auch ein bisschen die Beschäftigungssituation, dass man viele mit ins Boot hat, dass man vernünftige Einkommen hat, von denen vernünftige Beiträge gezahlt wird. Und die katholischen Verbände schlagen in ihrem Rentenmodell eben vor, dass wir zu einer Sockelrente kommen. Also die insbesondere die Renten von Geringverdienern, insbesondere auch die stützen, die nicht so lange einzahlen. Und dass wir vor allen Dingen alle mit ins Boot holen, alle, die ganze Bevölkerung auch, und auch alle Beiträge, um das zu finanzieren, und dass es dann noch eine zweite Stufe gibt, die eben dann in einer Art erwerbstätigen Versicherung auch das Leistungsprinzip mit hineinnimmt.
Das heißt, den jüngeren Leuten, denen jetzt ja was weggenommen wird durch das Rentenpaket, wollen Sie dann im Grunde beruhigen mit einem Sockelbetrag später mal, wenn die in Rente gehen?
Nein, die Frage ist eben, wie kommen wir dazu, dass wir existenzsichernde Renten haben? Und da wäre natürlich ein Sockelbetrag hilfreich, auf dem man dann aufbaut in einer zweiten Stufe. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben ja in diesem Generationenvertrag, auch da ist ja, wenn wir Rentenniveauerhöhungen haben, die ja auch die jüngere Generation betreffen, dann muss es natürlich andererseits auch wieder finanziert werden. Und da ist eben die Frage, wie kommt man da zu einer Finanzierung, wo alle dran beteiligt sind und alle Einkunftsarten. Das wäre nochmal so die Richtung, die wir auch mit unserem Rentenmodell favorisieren.
Herr Hensel.
Ja, man merkt, dass man das in einem Ressort zum Beispiel jetzt nur mit dem Rentenversicherungsgedanken alleine nicht beantworten kann. Also das Thema Altersarmut ist die Folge politischer Entscheidungen auf ganz vielen Gebieten. Das fängt schon in der Kindheit an und geht in der Schule weiter. Ich hatte eben ein Beispiel schon genannt. Wenn man ein Versorgungssystem unterausstattet und da nur lauter Minijobs unterbringt, dann hat man sozusagen sich schon sein eigenes Problem geschaffen. Auch, dass wir so viele in den Bildungssystemen abhängen, mit unserer derzeitigen Art damit umzugehen, relativ früh aussortieren, dann auch lebenslang in der Regel von guten Arbeitsverhältnissen abgeschieden sein lassen. Das sind alles Dinge, die wir angehen können, um bessere Beitragsleistungen hineinzunehmen. Dann müssen die hineinzugeben. Dann müssen die, nehmen wir es jetzt mal, Sozialleistungen, die man damit verbinden will, wie Kinderzeiten, das ist Kindererziehungszeiten, das ist ja eben schon erwähnt worden, die müssen natürlich von allen bezahlt werden. Es ist ja ein Unding, dass diese enorme Leistung, ich sag mal, für auch das ganze Land, dass die nur von denen bezahlt wird, die abhängig beschäftigt sind. Also das Volkseinkommen ist ja nur etwa zu 2/3 aus dieser Quelle gespeist. Das andere Drittel sind ganz andere Erwerbsquellen, die in die Steuer eingehen, aber nicht in einen Rentenversicherungsbeitrag. Mit anderen Worten, eine solche Leistung muss natürlich von allen Einkommen bezahlt werden. Das ist ein ganz einfacher Gedanke. Ich bin sehr erstaunt, dass dieser Gedanke sich politisch so wenig Bahn bricht, ausgerechnet auch noch von Frau Nahles jetzt in keiner Weise vorgetragen wird. Ich vermute mal, dass sie es nicht durchsetzen kann, mehr Steuer hineinzunehmen, weil das würde jetzt spürbar werden. Das heißt, jetzt würden wir für die Dinge bezahlen, die wir jetzt beschließen. So ist es eben viel einfacher, das in eine nächste Generation wesentlich zu verlegen. Und auf diese Weise hat man sozusagen jetzt erstmal nur Gutes getan und kann damit vor die Presse treten.
Herr Steinheuer.
Ja, Steuerfinanzierung der Rente. Es gibt ja schon einen recht erheblichen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung. Ungefähr ein Drittel der Ausgaben der Rentenversicherung wird über einen Bundeszuschuss aus Steuermitteln finanziert. Und der wird auch weiter ansteigen. Also man kann es genau ausrechnen. Die 60 Milliarden, die das Rentenpaket bis 2020 kostet, die werden zu ziemlich genau in dem Fall über 20 Milliarden in diesem Zeitraum wird der Bundeszuschuss in dieser im gleichen Zeitraum zusätzlich ansteigen durch das Rentenpaket. Das hat was mit der Renten oder mit den Formeln zu tun, die im Rentenversicherungsrecht eben hinterlegt sind und wonach sich eben auch der Bundeszuschuss berechnet. Der wird also durch das Rentenpaket weiter ansteigen. Insofern kann man schon sagen, dass der Steuerzahler mit im Boot ist. Man kann darüber streiten, was wäre jetzt die sachgerechte Finanzierung der höheren Renten für Kindererziehungszeiten zu 100% aus Steuern, zu 100% aus Beiträgen. Lässt sich wirklich trefflich darüber streiten. Das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel in der Entscheidung zur Pflegeversicherung hat deutlich zum Ausdruck gebracht, Kindererziehung ist eine Versicherungs andersrum. Kindererziehung ist ein zusätzlicher Beitrag, den ich erbringe, weil ich künftige Beitragszahler heranziehe, aufziehe. Und dieser zusätzliche Beitrag muss auch über höhere Leistungen irgendwie sich widerspiegeln. In der Pflegeversicherung wäre das widersinnig, dass ich da dann höhere Leistungen bekomme. Da hat das Bundesverfassungsgericht aufgegeben, da müsste was an den Beiträgen machen. Und deshalb haben wir da jetzt diesen höheren Beitrag für Kinderlose. Den Gedanken des Bundesverfassungsgerichts auf die Rentenversicherung übertragen, hieße eigentlich genau das, was wir haben. Wer Kinder erzieht, erbringt zusätzliche Beiträge und hat deshalb eigentlich, ja, wäre es innerhalb des Versicherungssystems sachgerecht, wenn es eben auch aus Beitragsmitteln finanziert wird. Aber wie gesagt, es lässt sich trefflich drüber streiten, wirklich. Zurück auf den Gedanken Generationengerechtigkeit. Aus Sicht der jungen Generation ist es eigentlich fast egal, an welcher Strippe ich ziehe, ob bei den Steuern oder bei den Beiträgen. Wenn ich sage, höherer Steuerzuschuss, man kennt die Situation des Bundeshaushaltes, das wäre im Moment mit höheren Schulden verbunden und wer die höheren Schulden irgendwann begleichen wird, ist auch klar, nämlich auch wieder die junge Generation, dann eben über Steuern. Von daher ist es aus Sicht der jungen Generation nachrangiger, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheint, wie jetzt diese Kindererziehungszeiten tatsächlich finanziert werden.
Herr Hensel.
Ja, da habe ich ja meine Haltung eben zum Ausdruck gebracht. Ich sehe in der Sicherung dieser Kindererziehungszeiten eine Leistung, die nicht nur aus der versicherten Gruppe heraus bezahlt werden muss, sondern die alle Einkunftsarten unseres Landes umfassen darf.
Also auch Erträge darf. Aus Kapital, Kapitalerträge.
Und darum rede ich nicht von der steuerfinanzierten Rente, sondern von der steuerfinanzierten Leistung. Zum Beispiel Zeiten für Kindererziehung in besonderer Weise nachher, wenn man nicht mehr erwerbstätig ist, anrechenbar zu machen. Das ist für mich eine Volksleistung und damit muss sie auch steuerlich finanziert werden. Also insofern bin ich dafür die 100%-Regelung und das würde schon enorm entlasten, die Lohnquote. Wir sind im Moment ja nur bei denen, die abhängig erwerbstätig sind. Nur die zahlen das im Moment ein, die und ihre Arbeitgeber. Und dieser Beitrag würde schon sehr, sehr merklich werden. Wichtig ist, dass damit das Rentenniveau auf einem Niveau gehalten werden kann. Das müssen wir zur Not steuerlich machen. Wenn wir das nicht schaffen über die Löhne, für die ich erwerbe, dass die dafür ausreichen, aber sonst müssen wir es steuerlich machen, sonst geht uns der ganze Gedanke verloren. Dann werden wir kein Umlageverfahren mehr haben, das so eine Art Lebensstandardabsicherung ist. Das ist ja das Einsehen. Wir zahlen ja deshalb ein Leben lang da ein, weil wir davon ausgehen, dass entsprechend unserer Beiträge wir mit einem Abschlag, das wird noch jeder verstehen können, nachher irgendwie weiter klarkommen können. Wenn der Abschlag sozusagen auf die Sozialhilfe fällt, dann wird das Einsehen nicht mehr da sein. Und dann haben wir eine Entsolidarisierung der Generationen. Dann wird sich die junge Generation das nicht so gefallen lassen, weil sie gar nichts mehr dafür erwarten darf. Da Das ist also meine große Anfrage und ich bin sehr erstaunt, dass die derzeitigen Politiker diese Anfrage nicht an sich heranlassen, weil es eine zutiefst entsolidarisierende Tendenz hat, die jetzt durch solche Beschlüsse gefasst wird.
Herr Steinhuber, warum werden denn Selbstständige und Beamte nicht auch mit einbezogen?
Das ist eine Frage, die man stellen kann. Wenn wir an die Beamten denken, da prallen natürlich Systeme aufeinander. Und die Rechtsprechung betont das natürlich auch immer sehr, dass es da Systemunterschiede gäbe.
Kann ich nicht nachvollziehen, was für Systeme. Also es sind doch auch gute Arbeitnehmer.
Also die Richter sind ja selbst auch Beamte. Und wenn es dann darum geht, irgendwie Privilegien anzutasten, dann wird immer gerne mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums argumentiert, die man nicht antasten dürfte. Und es wird auch gesagt, man kann die Systeme Rentenversicherung und Pension nicht miteinander vergleichen, weil es völlig unterschiedliche Systeme wären. Und von daher könnte man da jetzt auch nicht mit dem Gleichheitssatz argumentieren. Wie gesagt, ich sage es alles mit einem leichten Schmunzeln. Man könnte da also aus unserer Sicht mit Sicherheit drüber nachdenken. Beamtenversorgung wird uns in den nächsten Jahrzehnten auch noch auf die Füße fallen. Die Pensionslawine, die rollt und das wird kein Spaß für die junge Generation werden, diese Pensionen aufzubringen. Also da mag man ansetzen. Stichwort Selbstständige ist auch gefallen. Da gibt es mit Sicherheit ein Problem, dass viele Selbstständige nicht ansatzweise ausreichend fürs Alter vorsorgen. Kann auch nicht im Sinne der Steuerzahler sein, wenn dann der Selbstständige irgendwann dem Staat auf der Tasche liegt. Da wird man vermutlich schon Lösungen finden müssen. Soweit ich das sehe, gibt es da eigentlich auch politischen Konsens, dass man da etwas machen muss. Was konkret ist dann die Frage, ob man alle Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung reinzwängt oder ob man andere Wege findet, aber dass bei den Selbstständigen eine stärkere Altersvorsorge erforderlich ist, das ist nach meiner Wahrnehmung auch in der Politik ganz allgemein unstrittig.
Wir folgen jetzt die Nachrichten, danach geht es noch eine halbe Stunde weiter mit dem Thema Gerechtigkeit mit zweierlei Maß, das Rentenpaket der Bundesregierung auf dem Prüfstand. Ja, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Ein bisschen Zeit bleibt uns allerdings noch zum Thema Gerechtigkeit mit zweierlei Maß, das Rentenpaket der Bundesregierung auf dem Prüfstand. Ich möchte noch einmal meine Gäste herzlich begrüßen. Lucia Schneiders-Adams, Referentin für Sozialpolitik bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB. Dr. Frank-Johannes Hensel, Direktor des Diözesan-Caritas-Verbandes für das Erzbistum Köln. Und Rick Steinheuer, Vorstandsmitglied beim Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen und Experte für Sozialrecht. Ja, Frau Schneiders-Adams von der KAB, Sie wollten noch einige Anmerkungen zum letzten Statement von Herrn Steinheuer geben. Schießen Sie los.
Ja, es geht nochmal um die Frage des Solidargedankens. Und wenn wir den natürlich stärken wollen, dann müssen wir schauen, dass möglichst viele, möglichst alle Bevölkerungsgruppen auch in die solidarischen Sicherungssysteme mit einzahlen. Und da haben wir in Deutschland im Vergleich auch zu anderen Ländern in Europa Nachholbedarf. Wir haben sehr unterschiedliche Alterssicherungssysteme für Beamte, für berufsständische. Wir haben die berufsständischen Versorgungswerke und, wie es gerade schon angesprochen worden, die Selbstständigen haben gar kein obligatorisches Alterssicherungssystem. Das wird uns in Zukunft Probleme machen. Gerade die kleinen Selbstständigen werden sich nicht im Alter, werden sie nicht zu einer existenzsichernden Rente kommen. In den Wahlprogrammen stand auch noch überall drin, dass man hier Abhilfe schaffen will. Im Koalitionsvertrag ist da nichts mehr drin. Von daher müssen wir diskutieren, wenn wir Solidarität stärken wollen, müssen wir mehr Bevölkerungsgruppen mit reinholen, die Selbstständigen, aber auch die Beamten. Gerade diejenigen, die über unsere Systeme entscheiden, sollten auch in unsere Systeme mit einbezogen werden. Ich glaube, das würde für den Solidargedanken sehr hilfreich sein.
Herr Steinheuer hat das ja auch schon angemerkt, als ich ihn gefragt habe, warum keine Beamten, warum keine Selbstständigen. Jetzt auch an Sie die Frage, Frau Schneiders-Abrams, warum werden die Selbstständigen nicht mit einbezogen?
Also Also ich habe schon den Eindruck, dass das lange Tradition, also die Wege, die Pfade, die einmal in den sozialen Sicherungssystem gegangen worden sind, dass die lange nachwirken und dass so grundsätzliche Schritte immer sehr schwierig sind. Es gibt dann natürlich auch Lobbygruppen, die dann sehr schnell da Protest anmerken. Von daher ist es immer sehr schwierig, das politisch auch umzusetzen. Aber ich glaube, wenn man da eine Akzeptanz schafft, ich denke, wir müssen einfach auch in der politischen, also sagen wir mal umgekehrt, das Vertrauen in die sozialen Sicherungssysteme ist ja in den letzten Jahrzehnten auch ziemlich kaputt gemacht worden. Und von daher sind natürlich auch für viele Bevölkerungsgruppen, die fragen sich, warum überhaupt noch einzahlen. Und der Schaden, der da gemacht worden ist, den jetzt wieder zurückzufahren, das ist in der politischen Diskussion nicht einfach. Trotzdem glaube ich, dass wenn wir weiterhin eine soziale Sicherung haben wollen, für möglichst alle Menschen in Deutschland, dann können wir das nur schaffen, wenn wir den Solidargedanken stärken. Und dazu gehört auch, dass möglichst alle mit in diese Solidarsysteme einbezogen werden. Und das muss man grundsätzlich weiter diskutieren und stärken.
Ich denke, der Solidargedanke wird auch von Herrn Steinheuer vom Bund der Steuerzahler geteilt. Aber wie könnte denn ein Modell Ihrer Ansicht nach aussehen, wenn es nicht das Modell von Frau Nahles ist oder nur ansatzweise das Modell? Wie müsste dann ein Modell aussehen, um einerseits die Renten zu sichern und andererseits die Menschen nicht in die Armut abwandern zu lassen?
Es müsste ausbalanciert sein. Also es muss die Beitragsbelastung im Rahmen bleiben. Es sollte das Rentenniveau eine annehmbare Höhe haben. Das war nach unserem Dafürhalten eher mit der Situation vor dem Rentenpaket gegeben. Auch da, ich hatte es eben ja schon angesprochen, war ja absehbar, dass die Rentenbeiträge kräftig steigen. Und da ist dann irgendwann auch das obere Ende der Fahnenstange erreicht. Man muss ja auch sehen, dass bei den Arbeitnehmern die Steuerbelastung ja auch steigt, auch ohne Steuererhöhung. Es gab ja einen großen Wahlkampf, keine Steuererhöhung. Es gibt heimliche Steuererhöhungen, Stichwort kalte Progression. Eben dadurch, dass der Steuertarif nicht den Gehaltsanpassungen ständig mit angepasst wird. Da gibt es ja, um ein Beispiel zu nennen, wenn wir jemanden nehmen, der in diesem Jahr 25.000 Euro verdient, also weniger als ein Durchschnittsverdiener, aber mit Sicherheit jetzt eine Einkommenshöhe, die für viele zutreffend ist. Wenn wir jetzt mal unterstellen, bis 2017 wird das um 8% erhöht, erscheint halbwegs realistisch vor dem Hintergrund der prognostizierten Lohnsteigerung. Wenn der Steuertarif so bleibt, wie er ist, wird die Steuerbelastung für diesen Arbeitnehmer im gleichen Zeitraum um 16% ansteigen. Das heißt, da wird ihm was genommen, was er noch zur Verfügung hat für seine Lebensführung. Es wird ihm auch vor dem Rentenpaket schon was genommen durch steigende Rentenbeiträge. Energiekosten will ich gar nicht ansprechen, steigt auch immer. Also irgendwo muss man ja doch im Blick haben, es muss auch alles bezahlbar bleiben. Und von daher sind wir da sehr zurückhaltend, wenn man sagt, da muss man halt da immer noch drauf satteln. Klar, man kann das alles machen, aber die Luft wird dann ziemlich dünn. Und das, denke ich, muss man in der Diskussion auch immer wieder herausarbeiten.
Herr Dr. Hensel, Sie schreiben fleißig mit, erzählen Sie uns.
Ja, Sie gingen ja davon aus, ob es denn gelingt, die Selbstständigen auch in die ins Rentenversicherungssystem zu bringen und warum das nicht der Fall war bisher. Ich würde mal sagen, das ist aus rein traditionellen Gründen der Fall, weil man davon ausging, dass die Selbstständigen so viel Einnahmen haben in ihrem Leben, dass sie dieser Solidargemeinschaft nicht bedürfen. Der Solidargemeinschaft der Einzahler in das staatliche Rentensystem. Das stellt sich jetzt heraus, dass das auch da Bedarf hat. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, wie man da reinkommt oder wie man dazu motiviert, da hineinzukommen. Das ist nicht immer ganz schnell umstellbar, aber es ist ein politischer Wille, der dafür sorgen könnte, dass mehr Gruppen in diese Kasse zahlen, also auch die Beamten. Das wäre ja dringend zu fordern. Auch kann man versuchen, ob das auf berufsständische Versorgungswerke da Anschluss finden oder hineinfinden könnten. Nur interessanterweise verhindert ja das politische Lagerdenken einen solchen Vorstoß absolut, denn das wird ja sofort als Einheitskasse und damit irgendwie politische Lageridee verstanden.
Stichwort Bürgerversicherung.
Dabei will ich nennen, ist es ja. Nur im Grunde nur eine Klarheit, wer alles profitieren soll von diesem Solidargedanken. Trotzdem muss man dann ja immer noch vernünftige Einzahler haben. Auch wenn man die Basis verbreitert, müssen das ordentliche Beiträge sein. Mit anderen Worten, muss die Arbeit gut bezahlt werden. Also unsere Entwicklung zum Niedriglohnsektor, die wir jetzt einige Jahre lang sehr erfolgreich betrieben haben, erfolgreich ironisch gemeint hier in Deutschland, der muss entgegengewirkt werden. Ich sehe da auch ganz gute Chancen, weil wir sehen ein, dass wir uns sozusagen keinen Gefallen tun, sondern die Leute sozusagen sich selber und damit wieder allen auf die Füße fallen, auch die Selbstständigen. Wer da also nichts vernünftig einzahlen kann, der belastet am Ende alle. Und darum müssen wir dafür sorgen, dass schon bei der Bildung dafür gesorgt wird, dass die Leute nachher gute Arbeitsaussichten haben. Wir brauchen sie ja, sonst würden wir im Moment nicht merken, dass wir so viele, die aus anderen Ländern zu uns kommen, hier so ordentliche Arbeit finden. Wir können es uns nicht mehr leisten, so viele schon so früh abzuhängen von einem, sagen wir mal, erfolgreichen Erwerbsleben.
Aber das hat doch auch bei der Krankenversicherung funktioniert, dass wir eine Krankenversicherungspflicht mittlerweile haben, weil eben viele Selbstständige, und damit sind jetzt nicht die Unternehmer gemeint, sondern wirklich die kleinen Friseure, die kleinen Paketzusteller, die teilweise auch outgesourced sind. Also ich will als Beispiel die Firma Eismann nennen, ein ganz schlimmer Fall, wo die Leute also tatsächlich dann nach Paketzustellung bezahlt werden, ansonsten wie ein freier Unternehmer behandelt werden, aber abhängig beschäftigt sind. Das heißt, die haben überhaupt keine anderen Kunden mehr. Hier werden auch wieder Lasten im Grunde auf das Sozialsystem verteilt zugunsten eines einzelnen Unternehmens. Warum klappt das nicht bei der Rente, was bei der Krankenversicherungspflicht ja geklappt hat? Auch wenn jetzt viele immer noch nicht krankenversichert sind, aber es gibt zumindest auch einen Notlagentarif, es gibt einen Erlass von Krankenversicherungsschulden. Also den Menschen wird ja auch der Weg oder das Tor zur Krankenversicherung geöffnet, was ja früher viel schwieriger war. Teilweise sind die ja ganz rausgefallen aus der Versicherung und waren überhaupt nicht mehr versichert. Frau Schneiders-Ahnung.
Ich glaube wohl, dass mit der Krankenversicherungspflicht hat man einen Schritt getan, ist auf dem richtigen Weg. Aber auch da gibt es ja weiterhin noch Bedarf, also in Richtung Bürgerversicherung. Das heißt, wir haben erstmal eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht, wo es auch einen Ausgleich gibt. Der Schritt bleibt ja noch übrig. Wir haben noch die Trennung in die private Krankenkasse und gesetzliche Krankenkasse, ebenso bei der Pflege. Und von daher gibt es ja da genau diese gleichen Forderungen bzw. die gleiche Frage. Ist es nicht notwendig, um den Solidargedanken zu stärken, dass wirklich zunächst mal alle auch in einem Sicherungssystem, das gilt für Rente, Krankenkasse, Pflege, einzahlen? Und ich glaube, dass wir diesen Weg, mein Vorredner hat da die Gründe auch schon genannt, hat die Probleme aufgezeigt. Ich glaube, auf diesem Weg müssen wir weiter diskutieren und gucken, dass wir das hinbekommen. Und da ist die Krankenversicherungspflicht, und sie ist ja noch immer nicht umfassend, das wissen wir. Wir wissen auch, dass viele zum Teil wieder rausfallen, gar nicht versicherungspflichtig sind, eben zwischen privater Krankenkasse und gesetzlicher irgendwann dazwischen fallen. Und wir haben natürlich ein großes Problem, dass Leute auch die Krankenversicherungsbeiträge nicht zahlen können. Und zwar sowohl in der privaten wie auch in der gesetzlichen. Auch da gibt es ja große Probleme, wo wir an Solidarität weiter Nachholbedarf haben. Und das müssen wir diskutieren und weiter fortentwickeln in allen Sicherungssystemen.
Herr Hensel?
Ich lege nochmal bei dem Solidargedanken nach, wenn wir das so weitermachen, dass dann der persönliche Kapital, die persönliche Kapitalstockbildung noch staatlich subventioniert wird, Stichwort Riester-Rente, dann passiert doch Folgendes. Alle die erwerbslos sind oder geringe Einkommen haben, die können sich ja diese Produkte der Versicherungsbranche nicht leisten. Die sich das leisten können, kriegen noch eine staatliche Subvention und können ihre Aufwendungen, die sie selber dafür haben, sogar auch noch steuerlich absetzen. Eine zutiefst unsolidarische Dynamik, die wir da beschritten haben. Wir müssten diese Kräfte viel mehr bündeln, um die Rentenkasse in ihrem Rentenniveau abzusichern. Also wir verballern ja richtig Geld hier für diesen Gedanken der, sagen wir, Individualisierung der Rentenerhöhung und lassen das Niveau insgesamt dahinter zurücktreten. Und das ist eine falsche Dynamik, die ist beschritten worden 2001 und 2004 mit den letzten Reformen. Und dieser Punkt ist der, den es umzudrehen gilt, und zwar durch dieselben Leute, die ihn eingeführt haben. Die sind ja jetzt auch in Teilen wieder politisch verantwortlich. Ich meine, dass diese Einsicht sich Bahn brechen dürfte.
Herr Steinheuer?
Also aus Sicht des Bundes der Steuerzahler sind Subventionen immer sehr kritisch zu sehen und auch in dem Bereich hier. Was man allerdings noch sagen muss, sowohl bei der Riester-Rente als auch bei der Rürup-Rente gilt, dass die Leistungen später steuerpflichtig sind. Also das, was ich vielleicht jetzt erstmal spare, muss ich dann später versteuern, aber gleichwohl Konsens, Subventionen in diesem Bereich sind kritisch zu sehen.
Lassen Sie uns noch ganz kurz vor Ende der Sendung Schlenker auf die private Vorsorge machen. Herr Hensel vom Caritasverband, Sie haben das ja schon angemerkt, auch deutlich kritisch angemerkt. Die einzigen, die hauptsächlich davon profitieren, sind die Versicherungsunternehmen. Also der Deal zwischen Bundesregierung und Rürup, Riester, ich möchte auch Herrn Raffelhüschen nennen, der hat ein Institut für Demografie. Auch er hat fleißig daran mitgewirkt, dass solche Pakete auf den Weg gebracht werden. Wenn man sich die dann genauer mal angeguckt hat, stellt sich heraus, dass die Leute, man kann ruhig sagen, über den Tisch gezogen wurden und auch immer noch werden. Der Gesetzgeber hat hier mittlerweile ein bisschen dem ganzen Riegel vorgeschrieben und ein bisschen für Transparenz gesorgt. Wobei die Frage ist, wenn schon private Altersvorsorge, wie muss die dann denn ausgestaltet sein, dass die Leute dann auch sagen, ja, ich mache das und ich lege mir auch wirklich was zurück. Im Moment profitieren eigentlich nur die Versicherungsunternehmen zum größten Teil davon, wo man dann auch sagen muss, welche Verträge dann tatsächlich bedient werden. Die Zahlen, die die Versicherungsunternehmen immer wieder verlautbaren, unter anderem über das Institut für Altersvorsorge, also ein Verein, der vornehmlich von der Deutschen Bank finanziert wird, die ja die Zahlen in höchsten Tönen loben, aber was steckt wirklich dahinter? Also nochmal die Frage, wie muss private Altersvorsorge ausgestaltet sein, dass sie dann auch wirklich attraktiv ist für die Menschen? Frau Schneiders-Adams.
Also wenn man sich die ganze Diskussion um die private Rente mal anguckt, die ja insbesondere im letzten Jahrzehnt vor der Finanz- und Wirtschaftskrise geführt wurde, da muss man ja sehen, dass man damals auf die hohen Renditen geguckt hat, die es da in diesem Bereich gab und damit die gesetzliche Rente auch kaputt geredet hat. Man hat da Renditen verglichen, also Äpfel mit Birnen verglichen und gesagt, also wenn wir da mehr in die private stecken, dann können wir eine viel höhere Rente bekommen. Und man hat ja eins gemacht, die private Vorsorge war ja nicht ergänzend, sondern man hat gesagt, wir senken das Rentenniveau und als Ersatz für dieses sinkende Rentenniveau, deshalb sollen die Leute alle möglichst alle eben sparen. Und dieser Weg hat sich als Irrweg, als Sackgasse herausgestellt, spätestens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Man hat gemerkt, wenn man so viel Kapital anlegt, dann führt das irgendwann zum Knall. Und das ist eben die Frage. Wenn man allein mit diesen hohen Renditen auch argumentiert, gerade in der privaten Vorsorge, da muss man schlichtweg feststellen, dass das dann auch wie ein Lotteriespiel ist und dass das nicht funktioniert. Was funktioniert ist, auch die private Rente ist ja etwas, wo es auch eine Art von Umlage gibt. Es ist ja nicht so, dass das Geld irgendwo liegt und sich heimlich vor sich hin vermehrt, sondern es wird wieder in den Wirtschaftskreislauf eingespeist. Und wenn da eben mit hohen Renditen geworben wird, führt es irgendwann eben zum Knall. Und das genau ist passiert. Von daher ist ja die Frage, zunächst mal brauchen wir eine umlagefinanzierte kollektive soziale Sicherung. Das wäre der erste Baustein für alle. Sicher in akzeptabler Höhe, um seinen Lebensstandard, um sein Leben abzusichern. Private Rente, ergänzend zusätzlich, dabei muss man immer wissen, dass es besonders die sind, die dann auch Geld überhaben, um das zu finanzieren. Und zum anderen ist natürlich das Stichwort ethisches Investment. Das wäre in diesem Fall nochmal ein Stichwort, das wichtig wäre.
Unsere Sendung geht zu Ende. Gerechtigkeit mit zweierlei Maß. Herr Steinheuer hat nochmal ganz kurz für ein Abschlussresümee das Wort und dann Herr Dr. Hensel. Gehen Sie los.
Für ein Resümee, jetzt wollte ich erstmal antworten auf Frau Schneiders-Adams. Also ich denke, die Finanzkrise, die ist vermutlich nicht verursacht worden, dadurch, dass Deutschland die Riester-Rente eingeführt hat. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema.
Da können wir nochmal zusammenkommen.
Halte ich es auch nicht für ganz verkehrt, ein bisschen was in kapitalgedeckter Altersvorsorge zu machen. Ich denke, auch hier geht der berühmte Grundsatz, nicht alle Eier in einen Korb. Also von daher finde ich das nicht ganz verkehrt, was man da gemacht hat. Aber um jetzt zum Resümee zu kommen, ich denke, wir haben vieles herausgearbeitet heute. Ich hatte den vielleicht undankbaren Part, hier ein bisschen die Zahlen ins Spiel zu bringen, was natürlich nicht heißen soll, dass ich nicht jeder Mutter, die jetzt eine höhere Rente bekommt, das von Herzen gönne. Aber gerade eben vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ist es eben auch angesagt, dass man mal deutlich macht, wer am Ende die Rechnung zahlt. Und das wird die junge Generation sein.
Herr Dr. Hensel, 30 Sekunden kann ich Ihnen noch geben.
Ja, wir müssen sehr achtsam sein mit der Generationengerechtigkeit. Die lebt davon, dass es ein tiefes Einsehen gibt, dass der Solidargedanke darin auch wirklich lebt. Das wird nicht mehr klappen, wenn das Rentenniveau so sinkt, dass es keine Freude mehr macht, sein Leben lang da hineinzuzahlen oder man gar keine Chance mehr hat, auf etwas hoffen zu dürfen am Ende, was über die Grundabsicherung hinausragt. Mit anderen Worten, sind jetzt Entscheidungen zu fällen, damit uns dieses System nicht ganz wegklappt, und Möglichkeiten daran zu drehen, haben wir heute diskutiert.
Dr. Frank-Johannes Hensel, Direktor des Diözesan Caritasverbandes Köln. Mein herzlicher Dank geht an Sie, auch an Lucia Schneiders-Adams von der KAB und an Rick Steinheuer vom Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen und eine gute Zeit.